Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
Je digitaler unsere Lebenswelt, so wirkt es, desto mehr sehnen wir uns nach Unmittelbarkeit, nach Kontakt, Austausch, nach einem echten Heart-to-Heart, wie der Engländer sagen würde, einem Zwiegespräch der Herzen. Die Idee, dass Gottes Begegnung in der Begegnung mit der anderen Seele stattfindet, im Austausch mit dem Nächsten, gehört zu den Kernpunkten des christlichen Glaubens, erzählt in zahlreichen Bibelgeschichten, wie etwa der vom barmherzigen Samariter oder in der Formel:
Was ihr einem der Geringsten unter meinen Brüdern tut, das tut ihr mir.
Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber nannte es das dialogische Prinzip. Dass ich Gott im Mitmenschen begegne, das ist die Grundüberzeugung hinter Caritas, der Idee, dass der Dienst am Mitmenschen Dienst für Gott ist, also Gottesdienst. Aber ist auch der Austausch mit der Mitwelt eine Gottesbegegnung? Kann mein Nächster auch ein Baum sein, ein Tier, ein Fluss oder vielleicht ein Berg? Mystiker würden das bejahen. Suchen Sie doch stets nach Einblicken in eine göttliche Wirklichkeit hinter unserer sichtbaren Welt, nach Erfahrungen mit einer Wirklichkeitsebene, auf der alles Unio Mystica ist, eins mit Gott. Eine echte Beziehung zu den Mitgeschöpfen. Danach sehnen sich die meisten. Tatsächlich aber scheitert für viele die Suche nach ihrem Platz im großen Netzwerk des Lebens schon lange, bevor sie ihre Fühler nach dem Nächsten ausstrecken können, nämlich beim Kontakt mit sich selbst. So die Erfahrung von Michael Tischinger.
Die DRK hat eine Studie herausgebracht, dass in den letzten 20 Jahren die Zahl der Krankschreibungen durch psychische Erkrankungen, / seelisches Überfordertsein, sich verdreifacht hat. Das ist alarmierend.
Der Theologe und Psychiater leitet die Adula-Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie in Oberstdorf im Allgäu und beobachtet eine zunehmende Seelentaubheit, wie er es nennt. Und die hat eine ganz klare Ursache.
Trainieren wir einen Muskel, wird der Muskel stärker. Legen wir den in Gips, wird er atrophisch. So ist es auch mit der Seele, dass wir diesen Nichtgebrauch dadurch so quasi bezahlen, dass wir die Verbindung verlieren. Und es bräuchte sozusagen ein tägliches, immer wieder in Kontakt gehen, indem wir nach innen spüren. Darum geht es.
Auf die Seele hören. Unter diesem Titel leitet Michael Tischinger in seinem neuen Buch dazu an, das Schwingen des Innenraums, die Resonanzfähigkeit der Seele, mit kleinen geistigen Übungen im Alltag zu trainieren und so der eigenen Fähigkeit zu einer spirituellen Lebensweise auf die Spur zu kommen.
Darum geht es mir in diesem Buch auch, zu einem eher phänomenologischen Zugang zu finden. Also wie erfährst du, wie erfahre ich, dass ich ein beseeltes Wesen bin? Zum Beispiel durch die Erfahrung, dass sich in mir etwas öffnet, dass ich bei einer Entscheidung, soll ich dieses oder jenes tun, dann so quasi mein Seelenorgan mir innerlich durch diese Herzöffnung, durch dieses Weiten im Brustraum, durch diesen inneren Fluss, der da entsteht, durch dieses vielleicht Flow-Gefühl signalisiert, wow, das wär's.
Gelingt die Verbindung mit der eigenen Seele nicht, hat das negative Auswirkungen auf das ganze Daseinsgefühl, beobachtet Michael Tischinger bei seinen Patienten. Er nennt das Phänomen: Stress frisst Seele auf.
Ich mache es mal konkret an einem Beispiel. Das größte menschliche Organ ist die Haut. Wir wissen aus der dermatologischen Forschung, dass die überwiegende Zahl der dermatologischen Erkrankungen entweder in der Entstehung oder im Krankheitsverlauf durch psychische Faktoren wie Stress erleben, ganz stark beeinflusst werden. Also ja, ein seelischer Ausdruck dessen, was dann körperlich zum Beispiel durch Hauterscheinungen sichtbar wird.
Michael Tischinger verordnet seinen Patienten sogenannte Seelenzeiten, kleine Freiräume im Alltag, die der Seele Zeit geben, ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren.
Und ich glaube aber, dass wir von Zeit zu Zeit, also größere, längere Seelenzeiten brauchen, wie so in einer Wüstenwanderung, wo wir dann immer wieder mal eine Oase brauchen, wo wir so wirklich aus der Tiefe heraus das Wasser holen. Und da empfehle ich Menschen einfach, ihre Urlaubszeiten oder die Möglichkeiten, die sie haben, wirklich so zu gestalten, dass da die Seele nachkommen kann. Welche Landschaft tut mir gut? Oft sind es die Erfahrungen in der Natur, dass zum Beispiel in den Bergen oder am Meer ja unsere Seele wie poliert wird. Es gibt so einen schönen Satz, der heißt, dass die Wellen des Meeres die Steine polieren können, aber sie können auch unsere Seele polieren.
Viele Menschen scheinen sich nach mehr Tiefe zu sehnen und suchen diese im Sinnlichen, in der Natur, beim Pilgern, beim Gärtnern, beim Räuchern, im Umgang mit Kristallen, Klangschalen oder anderen Utensilien, die eine verborgene, tiefere Dimension des Lebens spürbar, riechbar, schmeckbar machen. Viele Theologen sprechen zwar naserümpfend von Eventfrömmigkeit, das aber verkennt die spirituelle Tiefe der Suchbewegung. Die findet sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kirchen statt, zum Beispiel in einer viel größeren Kirche, im Wald. Zu Besuch bei Barbara Deubzer in Schondorf am Ammersee. Hier leitet die Biologin und Wildnispädagogin die Wildnisschule Kinder der Erde. In der oberbayerischen Natur bringt sie Menschen in Wildnisseminaren auf Tuchfühlung mit Baum, Tier und Stein.
Es gibt mehr als ein lebendiges Wesen, sondern es gibt eine Personalität einer Pflanze oder eines Tieres, eine Persönlichkeit.
Ihr Fokus liegt auf Beziehungsarbeit, so formuliert sie es, zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen und dem eigenen inneren Wesen. Barbara Deubzer ist überzeugt, Menschen können mit Mutter Natur sprechen, sind sogar dazu geboren als Jäger und Sammler. Aber leider haben sie diese Sprache im Alltag immer mehr verlernt.
Wenn ich draußen bin in der Natur und mich wirklich mit der Natur in Verbindung setze, sehe ich, welche Auswirkungen mein Leben auf die Natur hat, indem dass ich anhand der Vögel sehe, in welcher Stimmung ich bin, anhand der Nähe der Tiere sehe, wie weit ich in meiner inneren Mitte bin und ich finde einen Platz. Und ich gehöre dann dazu. Und alles andere, Pflanzen, Bäume, Tiere, Leben ja, gehören genauso dazu. Und ich bin in einem Netzwerk drin. Und deswegen ist es wichtig, dass wir miteinander in Beziehung treten.
Ihren eigenen Gang in die Wildnis hat Barbara Deubzer angetreten, lange bevor Jugendliche im Zuge der Klimaschutzproteste von Fridays for Future auf die Straße gegangen sind. Sie hat die Sprache der Natur in den USA gelernt, von indigenen Lehrern, die ihr die Spiritualität der Natur nahegebracht haben.
Also das sehe ich bei vielen Religionen, dass es darum geht, wirklich sich zu verbinden mit dem großen Netzwerk, in dem wir stecken. Und es gibt halt unterschiedliche Wege. Der fernöstliche Weg ist der geistige Weg, der indianische Weg ist der körperliche Weg. Und für mich war es immer einfacher, über Körperwahrnehmung zu gehen, als mich hinzusetzen und meditieren, um wirklich dann diesen leichten Weg in die Präsenz im Hier und Jetzt zu finden.
Barbara Deubzer glaubt, dass das große Beziehungsnetzwerk aus Pflanzen, Tieren und Menschen die Welt irgendwann einmal zu einem besseren Ort machen kann. Um aber den Ruf der Wildnis überhaupt zu hören und ihm zu folgen, stimmen sich die Teilnehmer der Kinder der Erde Wildnisschule zunächst auf ein ganz anderes Lebenstempo ein.
Die Geschwindigkeit der Natur ist nur ungefähr ein Drittel so schnell, wie wir sind. Man müsste sich absolut verlangsamen, um wirklich in den Rhythmus und in die Geschwindigkeit der Natur zu kommen. Es ist ein Riesenunterschied, wenn man einfach mal langsam und sehr aufmerksam durch den Wald geht oder in einer normalen Gehgeschwindigkeit und aufmerksam durch den Wald geht. Auch bei uns, wenn wir am Feuer kochen, das dauert alles ungefähr dreifach so lang wie normal mit dem Herd.
Wer sich lange genug so in der Wildnis aufhält, der hört ihren Ruf irgendwann in sich widerhallen.
Was ich beobachte ist, dass sobald man sich in diesem Netzwerk heimisch fühlt, man seinen Platz gefunden hat. Mit allen geöffneten Sinnen, die ich habe, spüre ich, dass die Bäume miteinander verbunden sind. Also ich spüre die Energien zwischen den Bäumen, ich spüre die Energie von den Pflanzen. Ich kann automatisch Pfaden von Tieren folgen, ohne dass ich da hinschaue, weil mein Körper das spürt. Da geht ein Weg entlang.
Die normale Gesellschaft, sagt Barbara Deubzer, hat nicht nur ein anderes Tempo als die Natur, sie funktioniert auch nach anderen Regeln. Unsinnigen Regeln, findet die Biologin. Statt einem natürlichen Gleichgewicht aus Fressen und Gefressenwerden gilt in der vermeintlichen Zivilisation, jeder frisst sich selbst auf.
Indem dann diese Anforderungen, die wir haben, mit dem Handy, mit dem Computer, mit der Geschwindigkeit, die da ist, mit der Flexibilität, beuten wir uns als Menschen genauso aus, wie wir die Natur ausbeuten.
Wer die Sprache der Natur lernt, knüpft eine neue Beziehung zu seiner Umwelt. Das ist der Grundstein einer völlig neuen, grünen Friedensethik, so hoffen Tiefenökologen, die ein ganzheitliches, auch spirituelles Naturverständnis vertreten. Und diese Hoffnung teilt auch Barbara Deubzer.
Die Dankbarkeit ist ein Zustand, ein emotionaler Zustand der Verbundenheit. Das heißt, ich bin in meiner Mitte, ich habe ein liebevolles Gefühl in mir und das sende ich dann aus. Da ein Tier oder ein Baum oder eine Pflanze lebt, kann ich zum Wohle anderer beitragen.
Die Seele ist wie ein Muskel, hat der Psychiater und Theologe Michael Tischinger gesagt. Tägliches Training hält sie gesund. Ein solches Training bietet Sabine Schnurr im Auftrag der Evangelischen Landeskirche an. Exerzitien im Alltag, vor allem in der Passions- oder Fastenzeit. Was zunächst sperrig klingt nach militärischen oder sportlichen Übungen, das meint eigentlich nichts anderes als das, was der Psychiater Michael Tischinger Seelenzeiten nennt. Zeiten der Stille und des in sich Hineinhorchens, mit Bibeltexten zum Nachdenken, sagt Sabine Schnurr.
Es gibt dieses schöne Wort aus der koptischen Kirche: Wenn dein Mund schweigt, spricht dein Herz. Wenn dein Herz schweigt, dann spricht Gott. Und es zeigt schon, wie schwierig es ist. Also den Mund halten, das geht schon, aber in dieses Schweigen zu kommen und dieses Hören, braucht einfach Übung.
Die Exerzitien sind ökumenisch und offen für jeden. Allein in evangelischen Gemeinden in Bayern beteiligen sich jedes Jahr 60 bis 70 Gruppen. Regelmäßig treffen sich die Teilnehmer, um sich gegenseitig von ihren Erfahrungen mit den Bibeltexten zu erzählen. Was hat das alles mit mir zu tun? Was sagt mir der Text? Wie stehe ich zu ihm?
Die meisten sagen eben, dass sie staunenswerte Entdeckungen machen mit Texten. Wann ist es mir ähnlich gegangen wie den Leuten auf der Hochzeit zu Kana oder aus dem Alten Testament? Wann hatte ich das Gefühl, dass mich jemand ruft? Und eben in die Geschichten hineinzugehen und zu gucken, wo bin ich selber in der Geschichte? Und wenn ein Text nicht zu dir gesprochen hat, dann kannst du in Ruhe auf den Abend auch warten und hören, was er vielleicht zu jemandem anders gesprochen hat.
Ungeteilte Aufmerksamkeit für Texte, zumal für sperrige Bibeltexte, und unkommentiertes Stehenlassen anderer Erfahrungen, das fällt modernen Netzmenschen extrem schwer, die doch ständig alles liken, kommentieren, teilen und bewerten sollen.
Diese wertschätzende Zuhören. Und eigentlich auch unkommentiert zuhören, tatsächlich. Und dadurch eine Art Weite erfahren, die einen immer wieder zum Staunen bringt. Das ist überhaupt nicht unser Lebensgefühl heute, weil heute geht es um Schnelligkeit, um Leistung, um Fertigwerden. Die ganzen Attraktionen, die uns per Ohr, per Auge, per Gefühl erreichen, die in einer super Geschwindigkeit verarbeitet werden wollen. Und das ist eben da nicht.
Und das Weiten der Seele? Der innere Sog, der Flow, von dem der Psychiater Michael Tischinger in seinem Buch Auf die Seele hören schreibt, er wird irgendwann spürbar, so beschreibt es die Exerzitienleiterin.
Es gibt keinen Menschen, den es nicht verändert.
Der Mensch ist aus Erde gemacht, aus einem Klumpen Lehm geformt, so erzählt es der biblische Schöpfungsmythos. Kann also auch Erde, kann auch ein Stück Lehm mein Nächster sein? Kann die Seele Kontakt aufnehmen mit der Erde wie mit einem anderen Menschen? Sie kann, sagt Max Schachtler.
Wenn wir töpfern, dann merken wir, dass unser Körper zentriert wird. Ein Gefäß formen dauert mit allen Prozessen dauert 12 Stunden, also sehr lange. Und so kommt man natürlich immer tiefer in sich hinein. Und so ist das Gefäß und ich selbst bin dann im Wechselspiel mit dem Ton.
Der Kunsttherapeut und Töpfer aus Langenthal im Schweizer Kanton Bern bringt anderen das spirituelle Töpfern nach indianischer Tradition bei, wie er es selbst vor Jahren in Neumexiko bei einem Medizinmann gelernt hat. Töpfern hat im indigenen Weltbild viel mit Manitou zu tun, also mit einer alles umfassenden göttlichen Kraft.
Ich war ja bei den Jicarilla Apache und die Jicarilla Apache sind spirituell veranlagte Indianer gewesen. Also die waren immer auf Manitou ausgerichtet und auf die Einheit von Natur und was sie gebrauchen. Wenn sie die Gefäße machen, ist das für sie jedes Mal ein Gefäß, das sie auch dem Manitou wieder spenden.
Daheim in der Schweiz veranstaltet Max Schachtler regelmäßig Töpferkurse nach indianischer Tradition. Getöpfert wird ohne Drehscheibe, mittels Würstchentechnik. Gebrannt wird die Keramik nicht in einem Ofen, sondern im offenen Feuer im Wald. Zuvor werden die getrockneten Gefäße zwar nicht glasiert, aber immer wieder befeuchtet und mit Schabern geglättet. Getrocknet, wieder befeuchtet, mit Sandstein geschliffen, wieder getrocknet. Das Wegschaben von Unebenheiten im Ton legt auch Schichten der eigenen Seele frei, sagt Max Schachtler.
Es kann sein, dass bereits beim Formen Frust kommt oder Wut oder Tränen kommen oder dann beim Schaben, weil man einfach mehr Gefühle von sich wahrnimmt. Und je länger der Prozess dauert, weil das Gefäß wird ja immer feiner und immer goldener, dann kommt immer mehr Liebe dazu.
Schließlich wird die Keramik mit Kieseln poliert, bis sie vollkommen glatt und fein ist und von goldsilbriger Farbe.
Und erst wenn das Gefäß so ist, geht man in den Wald, stellt die Gefäße auf einen Rost und dann macht man das Feuer. Das ist wie ein so Tipi-Feuer, schräge hinstellen das Holz und dann wird es gebrannt und dann werden die Gefäße noch rotglühend aus dem Feuer genommen.
Ein langwieriger Prozess kommt zu seinem Abschluss, wie eine Heldenreise, auf der der Töpfer innere und äußere Widerstände überwinden muss, seine Kraft finden, eins werden mit seinem Element, dem Ton.
Im Feuer gibt es ja dann so die Feuerwolken. Je nachdem, wo jetzt vom Holz noch Kohle mehr oder näher am Gefäß war, gibt es eine Schattierung. Und diese Figuren, die entstehen, die kann man nicht von außen beeinflussen. Das sind dann auch Geschenke mit Botschaften.
In Kontakt sein mit sich, der Erde, der Natur, den Mitgeschöpfen, eins mit Gott. Solche pantheistischen Vorstellungen davon, dass Gott in allem ist, erlebten im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder Blütezeiten und wurden ebenso regelmäßig wieder verketzert. Besonders ausgeprägt war die Idee einer beseelten Welt, in der alles eins und alles göttlich ist, in der Mystik der verschiedensten Religionen. Christliche Mystik liegt auch gegenwärtig im Trend, scheint sie doch einen spirituellen Nerv unserer Zeit zu treffen. Vielleicht, weil sie genau auf die sinnenbetonte Suchbewegung so vieler Menschen antwortet. Irische Segenswünsche zum Beispiel entstammen dem keltisch geprägten Christentum der Grünen Insel und finden sich heute hundertfach auf Glückwunschkarten in jedem Schreibwarenhandel.
Möge der Wind dir den Rücken stärken, möge die Sonne dein Gesicht erhellen und der Regen um dich her die Felder tränken. Und bis wir beide, du und ich, uns wiedersehen, möge Gott dich schützend in seiner Hand halten.
Vielleicht ist es die poetische Mischung aus bodenständiger Natursymbolik und mystischem Gottesbild, die so viele Menschen anspricht.
Ich glaube, in den irischen Segenswünschen, da wird das besonders deutlich, dass einfach alles gesegnet ist, alles gesegnet wird. Also das Herdfeuer, das Versorgen der Tiere oder das Schmieren der Pausenbrote für die Kinder. Alles findet in einem spirituellen, in einem göttlichen Rahmen statt und alles ist dadurch heilig und wertvoll. Das ist etwas, was ich als unglaublich echt empfunden habe, als authentisch. Und dabei geht es eben nicht darum, Gott als weit entfernten Patriarchen anzubeten, sondern ihn gleich hier in diesem Moment als freudigen Ausdruck unseres ganz normalen Lebens kennenzulernen. Ich würde das immer so beschreiben, dass Gott für mich ein lebendiges Geschehen ist. So eine Sichtweise, die ich bislang so nur in der Prozesstheologie und eben im keltischen Christentum gefunden habe. In vielen Momenten meines Alltags berührt mich das Göttliche. Vorausgesetzt, ich bin in diesen Momenten wirklich achtsam und wirklich wach.
Die Verknüpfung von Alltäglichkeit und tiefer Spiritualität, so typisch für das irische Christentum mit seinen keltischen Wurzeln, fasziniert den Theologen und Autor Dirk Grosser, der auf Reisen nach Irland ein völlig neues Lebensgefühl erfahren hat. Philosophisch-theologische Schlüsselmomente dieser Reisen passierten oft im Gespräch mit einem irischen Priester, Sean, mit dem Dirk Grosser eine enge Freundschaft verbindet. Über seine Gotteserfahrungen in Irland hat der Theologe ein Buch geschrieben. Am Sonntag geht Gott angeln, so der Titel. Warum angeln?
Das Angeln war für mich so ein Bild für Muße. Ja, und ich glaube, um Gott wirklich in unserem Alltag wahrzunehmen, brauchen wir Muße. Daher habe ich mir wohl vorgestellt, dass Gott an einem See herumsitzt und angelt und das Angeln als Ausrede dafür benutzt, einfach nichts zu tun. Worum es aber wirklich geht, ist eben diese mystische Komponente, dass Gott nicht wirklich angelt, sondern dass er oder sie sowohl die Angel als auch der Fisch, als auch das Boot und der See, sowie der Angler und auch derjenige, der darüber schreibt und derjenige, der das liest, ist. Ja, dass Gott also dieses Geschehen ist, dieses Momentum, ja, wo das Mysterium in den Alltag einbricht. Ich finde, mystische Erfahrung hört sich immer so hochgestochen an. Im Grunde genommen glaube ich, dass jeder Mensch solche Erfahrungen macht. Wer einmal unter einem Sternenhimmel gestanden hat, irgendwo auf dem Land, und man guckt in den Sternenhimmel und man staunt einfach nur. Man steht da mit offenem Mund und staunt über diese Weite und über diese Schönheit auch. Und in dem Moment ist unser Geist still. Man macht sozusagen einfach nur, oh. Ich glaube, in diesem Moment macht man eine mystische Erfahrung. Man geht in Verbindung mit diesem Mysterium, mit diesem Wunder des Seins.
Diesen besonderen mystischen Charakter, so glaubt Dirk Grosser, verdankt das Christentum in Irland der besonderen Christianisierungsgeschichte der Grünen Insel, die nicht von römischen Besatzern zwangsmissioniert worden sei, sondern von gallischen Wandermönchen aus dem Einflussbereich des Martin von Tour sanft inspiriert. Diese waren ihrerseits von den sogenannten Wüstenvätern beeinflusst, mönchischen Eremiten der alten Kirche, die ein einfaches und hartes Leben in der Einsamkeit der Wüsten Nordafrikas lebten.
Das war für mich auch so ein Punkt, der mich sehr beeindruckt hat, in der Natur der geschaffenen Dinge das Wort Gottes zu sehen, die Natur als Buch zu sehen, das immer aufgeschlagen vor uns liegt und in dem wir immer lesen können. Und somit ist Gott, ja, ein Geschehen zwischen Menschen, zwischen Lebewesen, auch zwischen Menschen und Tieren, eher ein Verb als ein Subjekt.
Gott als Beziehungsgeschehen, der Heilige Geist als transformierende Kraft, Theologie als Prozess findet ihre passende Ausdrucksmöglichkeit in den Bildern und Vorgängen der Natur, die durch ihre Interpretation als göttliche Natur ihrerseits eine neue Würde bekommt. Eine animistische Weltsicht, die Natur als beseelt betrachtet, hatte wohl auch schon Bedeutung im paganen Druidenkult, der in vorchristlicher Zeit in Irland gepflegt wurde. Und eine davon mitinspirierte grüne Frömmigkeit sei wiederum im besten Sinne biblisch, sagt Dirk Grosser.
Wenn ich mir die Geschichten um Jesus anschaue, dann hat er die meiste Zeit seines Lebens, glaube ich, in der Natur verbracht, ist herumgewandert. Er hat 40 Tage in der Wüste verbracht, er hat im Garten Gethsemane gebetet. Er hat dann zwar einen transzendenten Gott Abba genannt, also Papa, aber dessen Reich eindeutig hier auf Erden verortet. Deshalb hat er eine unglaubliche Nähe zur Natur. Und das keltische Christentum bezieht sich auf all diese Naturbilder und ist im besten Sinne Schöpfungsspiritualität. Und diese Unterscheidung, die irgendwann getroffen wurde, dass manche Wesen eine Seele haben und andere nicht, das ist für das keltische Denken völlig absurd. Und ich muss sagen, auch für mich völlig absurd, denn für mich hat auch alles, was lebt, eine Seele, da es von Gott in die Schöpfung eingebracht wurde.
Vielleicht ist das Reich Gottes ja tatsächlich grün, satt grün wie die Hügel Irlands. Zumindest ist es zwischen diesen Hügeln für den Theologen Dirk Grosser immer wieder spürbar geworden, greifbar, mit allen Sinnen erfahrbar.
Jesus sagt selbst, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Also erscheint das nicht irgendwann durch ein Wunder. Es wird von uns erschaffen, hier auf Erden, durch unser liebevolles und achtsames Miteinander umgehen. Und ich glaube, wenn wir uns mehr auf dieses Verbindende fokussieren, anstatt auf das, was uns vermeintlich trennt, dann ist dieses Reich tatsächlich unter uns spürbar. Und das bedeutet, glaube ich, einfach einen ganz tiefen Sinn für Achtsamkeit zu entwickeln. Wirklich die Augen zu öffnen für das Wunder, dessen Teil wir sind. Und ich glaube, jede Form von Mystik hat das im Sinn, uns wieder daran zu erinnern, welches Glück wir haben, lebendig zu sein.
Genau solche Momente göttlicher Erkenntnis sind es wohl, denen moderne Mystiker und Sinnsucher auf der Spur sind, ob beim Meditieren, beim Beobachten der Natur, beim Sprechen über Bibeltexte, beim Bearbeiten von Ton oder beim Angeln. Am Ende kommt es vielleicht nicht so sehr darauf an, welchen Weg der Erkenntnis man einschlägt, solange man aufmerksam bleibt, achtsam. Und solange man sich den berühmten Satz des Schriftstellers Antoine de Saint-Exupéry zu Herzen nimmt. Seinerseits auch ein Mystiker und Sinnsucher.
Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.